SWR Kultur Gespräch
mit Dietrich Brandt und vor allem mit Thilo Wesche, Professor für praktische Philosophie an der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg und Autor des Buchs Die Rechte der Natur vom nachhaltigen Eigentum. Ich freue mich, dass wir jetzt darüber sprechen können, Herr Wesche, um welche Rechte der Natur es da genau geht und wie Sie Natur anders denken. So haben wir diese Reihe in SWR Kulturgespräch genannt. Damit herzlich willkommen zu dieser Sendung.
Guten Tag, Herr Brandt. Vielen Dank für die Einladung.
Wenn man hört, dass die Natur Rechte braucht, könnte man denken, hat sie doch schon. Es gibt Gesetze, wie Natur zu schützen ist vor dem Zugriff des Menschen im Umweltrecht oder im Naturschutzgesetz. Sie gehen weit darüber hinaus und sagen, das alles genügt nicht. Man muss der Natur Eigentumsrechte geben. Sie muss Eigentümerin ihrer Naturgüter sein. Ein Wald oder ein Fluss muss sich immer auch selbst gehören, muss somit mindestens ein Mitspracherecht haben, was mit der betreffenden Natur geschieht. Warum, Herr Wesche, braucht die Natur solche Rechte? Warum ist das wichtig?
Also zum einen, wir haben ja bestehende Schutzrechte, Umweltschutzrechte, Artenschutzrechte, Klimaschutzrechte, Naturschutzrechte. Und diese Schutzrechte zeichnen sich dadurch aus, dass auch hier die Natur nach wie vor nur ein Objekt ist und nicht ein Subjekt, so wie Menschen, das heißt Trägerin von eigenen Rechten. Das war eine Entdeckung der Bewegung von ökologischen Eigenrechten, die es weltweit schon gibt, dass man durchaus der Natur insgesamt, aber auch bestimmten Ökosystemen eigene Rechte verleihen kann. Und dadurch hat man einen stärkeren Schutz dieser Ökosysteme oder der Natur insgesamt.
Warum? Weil Menschen dann nicht wie über Sachen verfügen können, wenn eine Natur eine Sache ist. Dann können Menschen darüber nach dem bestehenden Eigentumsrecht verfügen. Und wenn die Natur Rechte hat, ist das dann eingeschränkt. Dann kann man nicht frei entscheiden, obwohl einem das Land gehört, wie man Pestizide in den Boden ausbringt, ob man Urwälder abholzt oder wie man Meere vermüllt. Wird das dadurch verhindert oder eingeschränkt?
Das ist zumindest die Hoffnung und es gibt auch einige Beispiele, wo in der Tat schon dieser stärkere Nachhaltigkeitsschutz über die Rechte der Natur durchgesetzt wurde. Der Gedanke ist, stellen Sie sich Menschen vor, wo eine Menschengruppe eigene Rechte hat, eine andere Gruppe nicht. Das ist ganz klar eine Ungleichheit, dass die letztere Gruppe, die keine eigenen Rechte hat, immer schwächer ist als die andere Gruppe, die eben Rechte besitzt. Und genauso sollte man sich das Naturverhältnis auch vorstellen, dass solange es nur die bestehenden Naturschutzrechte gibt, eine Ungleichheit besteht zwischen Menschen, die über Natur bestimmen, sie nutzen können, beherrschen und der Natur, die eben lediglich ein Objekt ist, über das Rechte ausgeübt werden. Aber erst einmal gilt das Eigentumsrecht eines Unternehmens beispielsweise so weit, bis es eben ein Schutzrecht gibt. Das ist in Deutschland ziemlich stark, ein Artenschutzrecht. Deswegen werden einige ökologische Konflikte immer in Berufung auf den Schutz einer bestimmten Fledermausart, einer bestimmten Eidechsenart durchgesetzt. Und es kommt eben darauf an zu sagen, dass von vornherein Eigentum begrenzt ist und erst nicht im Nachhinein durch ökologische Begründungen nachreguliert wird, ne? Sondern es geht darum, dass man von vornherein eine Gleichheit herstellt zwischen Mensch und Natur. Und darin liegt eben auch die Andersheit dieses Naturverhältnisses.
Bevor wir dann noch ins Detail gehen, was wir mit Sicherheit ausbuchstabieren werden, so ähnlich wie Sie es in Ihrem Buch Die Rechte der Natur gemacht haben, eine Frage noch vorab. Wird Natur dadurch auch in gewisser Weise und zu einem bestimmten Grad unverfügbar?
Das ist der Gedanke. Also Eigentum ist ein Verfügungsrecht. Der Eigentümer verfügt frei über sein Hab und Gut. Und wenn die Natur zu diesem Hab und Gut zählt, dann bestimmt eben der Eigentümer auch über die Natur frei. Und diese Verfügbarkeit sollte eingeschränkt werden. Etwas entzieht sich dann dem Verfügungsrecht der Menschen, nämlich dieser Nachhaltigkeitsgedanke, dass die Natur erhalten bleiben muss, wenn man sie nutzt.
Das ist der Grundgedanke und warum wir das brauchen, sagen Sie, hängt auch damit zusammen, dass alle anderen Strategien der Nachhaltigkeit nicht den erwünschten Erfolg gebracht haben bisher. Also grünes Wachstum zum Beispiel, Green Growth, saubere Technologien, sagen Sie, reichen nicht, um die Ökologiekrisen in den Griff zu bekommen, das Artensterben zu stoppen, die Plastikvermüllung zu reduzieren oder die Übersäuerung der Weltmeere zu verhindern. Was genau kritisieren Sie an grünem Wachstum?
Wenn man sich genauer anschaut, was sind eigentlich die Hauptursachen unserer Ökologiekrise? Da haben Sie vollkommen recht, das ist eben nicht nur die Erderwärmung, das ist auch Globalvermüllung, das Artensterben und die Ressourcenerschöpfung. Dann muss man zuallererst unsere Eigentumsrechte nennen. Eigentum verleiht dem Menschen gewissermaßen eine Legalität, die Natur uneingeschränkt auszunutzen.
Und deshalb ist das Eigentumsrecht, wie Sie es beschreiben, ursächlich verantwortlich für die Ökologiekrisen, die Sie gerade genannt haben.
Ja, und deswegen, glaube ich, muss man eben auch an dem Eigentumsrecht ansetzen. Also wir können eine Gesellschaft nicht ökologisieren, ohne dass wir Eigentumsrechte ökologisieren. Und das, glaube ich, ist das Problem eben beim grünen Kapitalismus, dass er im Wesentlichen die Eigentumsrechte unverändert lässt. Wir behalten unsere bestehenden Eigentumsrechte, die dann eben ökologisch nachträglich eingeschränkt werden. Und von diesen Gedanken müssen wir weg. Es geht nicht darum, Eigentum abzuschaffen, zum Verschwinden zu bringen, sondern es einfach nur zu ökologisieren. Und das scheint mir im grünen Wachstumsgedanken nicht der Fall zu sein.
Aber da spricht man ja von Nachhaltigkeit und die Formel ist ja eigentlich ganz einfach bei grünem Wachstum. Wenn es ökologisch nachhaltig ist, dann geht der Ressourcenverbrauch zurück und die Produktion und die Konsumtion steigen. So hat man ökonomisches Wachstum und ökologische Nachhaltigkeit. Das ist der Gedanke, den zum Beispiel der frühere Bundeswirtschaftsminister Habeck geäußert hat, als er von grünem Stahl gesprochen hat oder grüner Wasserstoff, wenn er die Energie liefert. Was ist daran falsch?
Daran ist nichts grundsätzlich falsch, bloß es kann nicht die einzige Lösung sein. Also ich finde, in Fragen der Ökologie, die ja alle drängenden Fragen sind, müssen wir mal arbeitsteilig vorgehen. Es geht nicht nur um den einen oder den anderen Weg, sondern wir müssen verschiedene Wege gehen. Und ich glaube, dass auch grüner Wachstum sehr hilfreich sein kann, um eine gewisse ökonomische Effizienz aufrechtzuerhalten. Aber sie funktioniert deshalb nicht, weil auch im grünen Wachstumsgedanken die Natur immer noch ein Gratisgut zu sein scheint, das niemandem gehört. Also die Rechnungen von Kosten und Lasten sind immer noch rein ökonomische Verhältnisse, in der die Ökologie, in der die Natur keine Rolle spielt.
Dann gibt es als zweite große Strategie der Nachhaltigkeit immer die moralischen Appelle an die Verantwortung der Einzelnen. Also mehr Verantwortung zu übernehmen für Natur und Umwelt. Mehr Bio, kein Fleisch, keine Verbrenner, nicht fliegen, kein Plastik. Das ist alles richtig und sicher alles gut, um den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Aber gleichzeitig sagen sie, das reicht auch nicht, um die Ökologiekrisen irgendwie in den Griff zu bekommen.
Genau, es verhält sich hier beim grünen Wachstum, ist nicht falsch, es reicht aber nicht aus. Genauso moralisches Handeln ist nicht falsch, es reicht aber nicht aus, weil es zum einen uns überfordert. Es gibt ja viele Beispiele, dass man, wenn man seine CO2-Belastungsgrenzen einhalten würde, schon im Januar, Februar eigentlich den Kühlschrank abstellen müsste, kein Internet mehr benutzen dürfte und immer nur noch zu Fuß gehen müsste, weil eben die Strukturen fehlen. Wir müssen die Strukturen ändern und nach diesen neuen ökologischen Strukturen können wir dann eben auch einfacher moralisch nachhaltig angemessen uns verhalten.
Und hinzu kommt vielleicht sowas wie eine innere Bilanz, die man immer zieht. Das weiß man seit vielen, vielen Jahren aus der Konsumsoziologie. Wenn Menschen Gutes konsumieren oder Dinge konsumieren, die als gut bewertet werden, dann haben sie sowas wie einen Freifahrtschein, um dann auch mal zu sündigen.
Genau, das ist dann auch so ein Rebound-Effekt, dass man sagt, okay, wir sparen hier was ein und dafür habe ich ja wieder ein bisschen Platz für andere kleine Sünden. Also das eine wird durch das andere dann ausgeglichen. Aber der Punkt ist eben, dass das jeweils der eigenen Entscheidungskraft aufgebürdet wird. Irgendwann ist man auch erschöpft davon und zum anderen merkt man eben auch, dass man frustriert ist, weil man als Einzelner so wenig bewirkt. Deswegen ist es nicht falsch, wie gesagt, aber es ist einseitig und muss sicherlich durch strukturelle Veränderungen ergänzt werden.
Alles, was Sie sagen, läuft darauf hinaus, dass man einen Rahmen braucht dafür und zwar einen anderen Rahmen, den sehen Sie im Recht, speziell natürlich im Eigentumsrecht, weshalb Sie der Natur Eigentumsrechte zuweisen wollen. Nun gibt es ja schon viele Fälle, wo die Natur Rechte bekommen hat, also auch sogar in der EU. Die Lagune Mar Menor in Spanien hat Rechte bekommen, aber Gesetzeskraft haben Naturrechte vor allem im globalen Süden, zum Beispiel in Ecuador, wo sie auch in der Verfassung stehen, mehrere Flüsse im globalen Süden. Süden sind bereits mit Rechten ausgestattet worden. In Indien der Oberlauf des Ganges und des Yamuna, der beiden größten Flüsse, Teile des Amazonas in Kolumbien. Das berühmteste Beispiel ist immer der Whanganui River in Neuseeland, mit dem auch ihr Buch beginnt. Dort hat die indigene Bevölkerung der Maori in einem jahrelangen Rechtsstreit gegen die Regierung von Neuseeland erkämpft, dass der Fluss die gleichen Rechte hat wie die Anwohner, deswegen nicht beliebig genutzt werden kann. In Uganda sind sogar alle Ökosysteme mit Eigenrechten ausgestattet worden. Auch in USA und Kanada hat die indigene Bevölkerung Rechte an ihrer Natur erstritten. Und nun sagen Sie, auch das reicht nicht, denn diese Fälle kann man letztlich nicht auf unser Rechtssystem übertragen. Warum?
Also erst einmal kann man da sehr viel lernen vom globalen Süden, weil die Gesellschaft, also nicht alle, aber viele Gesellschaften im globalen Süden gewissermaßen unter einem Kompromissdruck stehen. Es gibt indigene Kulturen, die integriert werden müssen in eine moderne Staatlichkeit. Und eine moderne Staatlichkeit zeichnet sich im Wesentlichen durch Rechtsordnung aus. Also in Ecuador war das der Fall, dann natürlich schon der von Ihnen genannte Fall des Whanganui Rivers in Neuseeland, dass man einen Kompromiss finden musste zwischen den Weltanschauungen, den Naturverhältnissen der Indigenen einerseits und andererseits eben der modernen Rechtsordnung. Und der Kompromiss bestand eben darin zu sagen, dass man der Natur Rechte verleiht, sogenannte ökologische Eigenrechte. Und wie gesagt, das ist schon ein Kompromiss. Also Indigene würden nicht sagen, dass die Natur in ihren Kulturen, Weltanschauungen Rechte hätte.
Da hat die Natur eher einen Wert, da ist sie eher im Sinne eines Animismus Teil einer beseelten Welt, weil alles beseelt ist, ist auch der Fluss beseelt. Und in diesem besagten Fluss in Neuseeland leben die Ahnen zum Beispiel. Deswegen braucht er einen Wert, der ihm zugeschrieben wird. Seine Existenz darf nicht in Frage gestellt werden. Und jetzt ist der Spagat zwischen den Werten, die ihm zugemessen werden durch die Maori, aufgrund ihrer Religion zum Beispiel, und dem Rechtssystem, dem modernen Rechtssystem der Demokratie in Neuseeland.
Genau, das war ein Kompromiss zwischen einer Wertegemeinschaft indigener Gesellschaften, die der Natur einen bestimmten Wert zumessen, einen Wert der Fruchtbarkeit, einen Wert von Existenz, einen Wert der Ahnen, die in einem Fluss leben. Ein Kompromiss mit dem modernen Recht. Das sind in der Tat funktionierende Rechtspraktiken. Meine Frage war gewesen, wie können wir diese Rechtspraktiken, ökologische Eigenrechte, auf säkulare Gesellschaften übertragen, in denen eben Rechte nicht auf Werte begründet werden, sondern eine eigene Rechtslogik haben. Wie können wir die Rechte der Natur in unseren Gesellschaften institutionalisieren, die eben nicht mehr auf religiöse oder kulturelle Grundüberzeugungen über die Natur beruhen?
Dann öffnen wir da nochmal den Bogen, weil alles, was Sie jetzt geschildert haben, zum Beispiel über die Maori, das ist ja das, was man in der Wissenschaft dann Ökozentrismus nennt. Also da steht die Natur im Mittelpunkt, hat an sich ein Recht auf Existenz, ein Recht darauf, erhalten zu werden, im Gegensatz zum Anthropozentrismus, wo die Natur nur ein Mittel zum Zweck für uns ist. Auch damit kann man natürlich Natur schützen, schlicht weil wir sie brauchen. Aber Eigenwert besitzt sie eben nur im Ökozentrismus. Das ist eine riesige Bewegung, die zum Beispiel von James Lovelock und Lynn Margulis mit der Gaia-Theorie vertreten wird, wo die Erde insgesamt als Organismus verstanden wird und alles miteinander zusammenhängt, sich selbst reguliert, der Mensch deswegen nicht störend eingreifen darf. Oder das von Ihnen erwähnte Beispiel Ecuador in der Verfassung, beruft man sich ganz konkret auf Pachamama, also die lebensspendende Gottheit, so steht sie tatsächlich im Gesetzestext, die man natürlich nicht verletzen darf. Und das kann man lange in die Geschichte zurückverfolgen, auch im Christentum gibt es Thomas von Aquin, der die Schöpfung als Eigentum Gottes beschrieben hat. Da darf man natürlich auch nicht eingreifen, weil da würde man ja göttliches Eigentumsrecht sozusagen verletzen. Das sind alles Konzepte, wo die Natur im Mittelpunkt steht, einen Eigenwert hat, das klingt doch eigentlich schon mal recht überzeugend, dass Natur insgesamt dieses Recht auf Existenz hat.
Da muss man zweierlei unterscheiden. Also man muss das Recht der Natur unterscheiden von dem Wert der Natur. Und der Ökozentrismus ist genau der Vorschlag, dass man die Rechte der Natur aus dem Wert der Natur herleitet. Der Ökozentrismus sagt, die Natur ist auch unabhängig von einem Nutzen an sich wertvoll. Und das können wir alle nachvollziehen. Das Problem ist, dass wir unsere Rechte in säkularen Gesellschaften nicht zum Beispiel aus Schönheitserfahrungen herleiten. Und genauso, glaube ich, ist auch der Gedanke der Maoris, die Ahnen in einem Fluss haben das Recht, dass dieser Fluss erhalten bleibt, für uns eine Anregung, aber eigentlich keine Rechtsgrundlage. Ich glaube nicht, dass wir wollten, dass wir sagen, naja, weil der Rhein Götter beherbergt oder unsere Vorfahren, sollte er Rechte bekommen. Nein, ganz unabhängig von solchen kulturellen und religiösen Vorstellungen sollte ein Fluss auch in unseren Gesellschaften durch eigene Rechte geschützt werden.
Dann haben Sie gesagt, man kann viel von den indigenen Bevölkerungen lernen, kann man aber nicht genau das gerade von ihnen lernen, dass diese Existenzansprüche der Natur den Eigentumsrechten widerspricht, gerade in kolonialen oder postkolonialen Verhältnissen, wo die Eigentumsrechte ja von den Kolonisatoren mitgebracht wurden, dazu genutzt wurden, Land zu stehlen, um es auszubeuten, die Menschen mit auszubeuten. Und jetzt klagen indigene Bevölkerungen ihr Erbe ein und mit dem Erbe ihre Rechte. Das ist doch eigentlich ganz plausibel.
Das ist eigentlich ganz plausibel und ich war völlig überrascht, als ich in Neuseeland dann mit Maoris diskutiert hatte und dann meinen Vorschlag vorgestellt hatte, dass man der Natur ja Eigentumsrechte übertragen könnte und die Natur dadurch geschützt sei. Und dann guckten sie mich mit großen Augen an und sagten, ja, das ist genau das, was wir vorhaben, weil sie erstens gesagt haben, Eigentumskonflikte sind die entscheidenden Konflikte. Also wenn Eigentümer ihre Rechte geltend machen, dann steht man unter Druck und warum sollte man nicht dann eben der Natur Eigentumsrechte verleihen? Also bei ökologischen Konflikten haben ökologische Anliegen immer das Nachsehen gegenüber Eigentumsrechten. Und dann ist die Frage, warum man sich dieses starke Eigentumsrecht nicht im Namen der Nachhaltigkeit nutzbar macht. Das war der eine Gedanke der Maoris. Und der andere war eben zu sagen, unser Glaube ist, dass die Ahnen im Fluss leben. Und deshalb sollte der Fluss eigene Rechte verdienen. Aber sie wissen natürlich, dass nicht alle Neuseeländerinnen Maoris sind. Und deswegen muss man eben einen Kompromiss finden. Und sie sagten, dass genau dieser Gedanke, dass die Natur nicht nur Rechte, sondern insbesondere Eigentumsrechte haben sollte, entspricht am allerersten ihren kulturellen und religiösen Überzeugungen. Und drückten mir dann irgendwie 700 Seiten Papier genau zu diesem Thema in die Hand.
Apropos kulturelle Traditionen und Überzeugungen, das ist ja vielleicht auch etwas, was man im globalen Norden von indigenen Bevölkerungen im globalen Süden lernen kann, dass man nicht gegen die Natur, nicht nur von der Natur leben kann, sondern eben auch mit der Natur leben muss.
Man kann wirklich von indigenen Gesellschaften nicht nur lernen, dass es ein anderes gelebtes Naturverhältnis gibt, in Gestalt von Religion, in Gestalt von bestimmten kulturellen Praktiken, sondern dass man dieses Naturverhältnis in ein Rechtsverhältnis übersetzen kann. Dass der Natur als eine eigene Größe Rechnung getragen wird, indem man ihr Rechte verleiht. Und ich glaube, das sollte für uns eine Anregung sein, dass wir auch an dem Gedanken arbeiten sollten, wie man in unseren Gesellschaften eigene Rechte der Natur verleihen kann.
Also die Begründungszusammenhänge könnten unterschiedlich sein. Bei den Maori hat es dann etwas mit Ahnenkult zum Beispiel zu tun. Bei Lynn Margulis und James Lovelock hat es was mit Biologie und der Vorstellung der Erde als Organismus zu tun. Oder es ist eben eine Rechtslogik als Begründungszusammenhang. Die können unterschiedlich sein, aber die Praxis muss, weil es immer verrechtlichte Gesellschaften sind, dann in einem Rechtsrahmen stattfinden.
Das ist der Punkt. Also es gibt in den verschiedenen Fällen der ökologischen Eigenrechte in Neuseeland, Ecuador, Kolumbien immer eigene religiöse, kulturelle Kontexte. Und man muss aus dem jeweiligen Kontext heraus ökologische Eigenrechte begründen können. Es geht nicht darum, dass man eine Idee, wie die Rechte der Natur aussehen könnten, über alle Gesellschaften drüber stülpen sollte, sondern man muss aus den eigenen Kontexten herausdenken. Und genauso sollten wir aus unseren Kontexten herausdenken, wie wir in unseren Gesellschaften ökologische Eigenrechte begründen könnten. Und wir leben nun mal in Eigentumsgesellschaften und da wäre es ganz interessant zu fragen, ob man nicht sozusagen aus unseren bestehenden geltenden Eigentumsvorstellungen Rechte der Natur herleiten könnte.
Dann gehen wir dem mal nach und schauen uns das im Detail an. Da ist man ja als erstes mal bei der Grundfrage, ob Natur überhaupt eigentumsfähig ist. Damit jemand Eigentum haben kann in solchen Rechtsgesellschaften, müssen ja immer Bedingungen erfüllt sein. Also zuerst mal muss es ein Rechtssubjekt geben. Nur ein Rechtssubjekt kann Eigentum haben, kann darüber verfügen, es veräußern, übertragen, beleihen, vermieten etc. Und so ein Rechtssubjekt kann natürlich eine Einzelperson sein. Das kann aber auch ein Unternehmen sein, es kann eine Kulturinstitution sein, es kann eine GmbH oder ein kommunaler Energieträger sein, immer unter der Bedingung, dass das Rechtssubjekt die Freiheit besitzt, über das Eigentum zu entscheiden. Und jetzt sagen viele, genau das kann ja die Natur nicht. Sie ist ja nicht in dem Sinne frei, dass sie über ihr Eigentum verfügen und frei entscheiden könnte. Deshalb hat sie auch keine Rechte verdient. Sie sagen, das Gegenteil ist der Fall. Die Natur kann ein Rechtssubjekt sein. Wie begründen Sie das?
Also es gibt einige Hürden und ich glaube, die lassen sich ausräumen. Das eine ist der Gedanke, dass man einem Ökosystem, einem Wald, einem Fluss eigene Rechte verleiht, ist rechtstechnisch betrachtet kein großes Problem. Unternehmen, Schiffe, Institutionen, aber auch Staaten sind eben solche Rechtsträger. Aber natürlich haben Sie vollkommen recht, dass man sagt, naja, Eigentumsrechte haben Personen aufgrund ihrer Freiheit. Und gerade die Natur ist nicht frei. Und dem würde ich vollkommen zustimmen. Ich glaube, wir sollten der Natur nicht menschliche Eigenschaften zuschreiben, Bedürftigkeit, Verletzbarkeit oder eben auch eine eigene Freiheit.
Oder Gewalt.
Und jetzt gucken wir uns genau an, wie begründen wir eigentlich unsere Eigentumsrechte in unseren Gesellschaften, die wir haben. Und da ist immer wieder der gleiche Gedanke des Rechts auf die Ergebnisse des eigenen Tuns. Wenn jemand einen Beitrag zur Wertschöpfung leistet, dann hat er da gewissermaßen auch einen Anspruch auf die Ergebnisse, auf die Früchte dieser Wertschöpfung. Das ist am allerdeutlichsten beim Urheberrecht, beim Patentrecht. Immer dann, wenn ich jetzt etwas geschöpft habe, dann bin ich auch ein Eigentümer der Früchte dieser Schöpfung. Wenn wir uns aber genauer anschauen, dann ist genau dieser Beitrag zur Wertschöpfung das, was Natur auszeichnet. Durch sogenannte Ökosystemdienstleistungen, man kann auch einfach sagen Naturleistungen, wird zur gesellschaftlichen Wertschöpfung beigetragen. Und deswegen würde ich sagen, wenn Menschen Eigentumsrechte haben, indem sie sagen, naja, wenn Menschen zur Wertschöpfung beitragen, dann haben sie auch einen Anspruch auf das Eigentum an den Erzeugnissen ihres Tuns. Und wenn wir jetzt aber sehen, dass eben auch durch Natur zur Wertschöpfung beigetragen hat, dann müsste konsequenterweise eigentlich auch die Natur Eigentumsrechte verdienen.
Sehr witzig, das ist ja eigentlich die Mehrwerttheorie von Marx, der sagt, wenn jemand bestimmte Leistungen erbringt, durch seine Arbeit, Güter schafft, Werte schafft, dann muss er am Ertrag entsprechend anteilig beteiligt sein. Dann muss er am Mehrwert verdienen. Und jetzt produziert die Natur ihrer Meinung nach offenbar auch so etwas wie einen Mehrwert, indem sie Naturleistungen erbringt. Was sind das denn für Naturleistungen, die die Natur oder die ein Ökosystem erbringt? Also was macht ein Boden zum Beispiel, damit man sagen kann, er hat etwas beigetragen zu dem, was Menschen dann vielleicht als Ressourcen nutzen, die es rechtfertigen, ihm Eigentumsrechte zuzuschreiben?
Also zum einen würde ich sagen, dass Sie sagten jetzt Karl Marx, das ist aber nur ein Beispiel, der eben eine solche Ansicht vertritt, dass durch Wertschöpfung ein Eigentumsrecht entsteht.
Es gibt noch John Locke, wenn man einen Nicht-Linken nennen möchte.
Das ist eben das Interessante, dass also durch das ganze Spektrum politischer Ideengeschichte hinweg, ob Thomas von Aquin, John Locke als Gründungsvater des Liberalismus oder Karl Marx, sie teilen alle diesen gemeinsamen Gedanken, dass Wertschöpfung Eigentum rechtfertigt. Und ich glaube, genau diesen Gedanken sollte man auch konsequenterweise auf die Natur anwenden.
Und welche Naturdienstleistungen oder Ökosystemdienstleistungen sind das? Bei einem Wald zum Beispiel, weil er saubere Luft produziert oder weil über die Verdunstung des Wassers, über die Blätter dann Niederschläge produziert werden, die dann auf Felder regnen, was dann wiederum zu Wachstum von Getreide und etc. führt. Sind das solche Ökosystemdienstleistungen?
Ja, also für diese Ökosystemdienstleistung oder Naturleistung gibt es unzählige Beispiele. Das klassische Beispiel ist natürlich die Biene, Befruchtung. Ohne die Biene würden keine Blüten befruchtet werden, ohne Blütenbestäubung gäbe es eben auch keine Früchte und damit eben auch Grundnahrungsmittel für Menschen nicht. Aber es sind auch eher unsichtbare Ökosystemdienstleistungen, Transport von Wasser zum Beispiel, Feuchtigkeit durch Wolken, durch Flüsse, die Reinigung von Wasser, Böden reinigen Wasser, ganz wichtige Ökosystemdienstleistungen, die wir einfach so für selbstverständlich betrachten. Aber auf all diese Beiträge, die durch die Natur zur Wertschöpfung geleistet wird, ist menschliches Leben überhaupt erst möglich.
Also Flüsse, die Sand produzieren, indem sie Steine abschleifen, würden wahrscheinlich noch dazugehören.
Also man sagt mal, es gibt das Sprichwort, das ist so viel wie Sand am Meer einfach. Also Sand am Meer, das ist gewissermaßen die Metapher für Überfluss. Das stimmt aber nicht, weil wir brauchen Bausand, um Gebäude, um Straßen, um Häfen zu bauen. Dafür muss der Sand eine bestimmte Qualität besitzen. Er darf nicht rund sein. Er muss irgendwie kantig, eckig sein, damit sich der Sand dann eben auch verkeilt. Und dieser Sand, den findet man eben eigentlich nur an Stränden und an Flussmündungen oder Flussufern. Der Sand in den Wüsten der Sahara, der Namib, der Gobi, der Atacama-Wüste ist eigentlich in dem Sinne wertlos, weil er zu rund ist. Auch Sand ist eine knappe Ressource und auch Sand ist genau eben ein solches Naturgut, von dessen Eigenschaften unser gesellschaftliches Leben als Menschen abhängt.
Und die Pointe ist, dass die Natur das ohne Zutun des Menschen produziert, diese Leistung erbringt, deswegen diesen Anspruch hat.
Genau, also einerseits sagen wir, durch menschliche Arbeit wird zur Wertschöpfung beigetragen und durch diese Ökosystemdienstleistung, die eben gerade nicht von Menschen stammen. Also nicht Menschen haben Sand dann geformt und eckig gemacht. Nicht Menschen treiben Wolken an und transportieren dadurch Feuchtigkeit, sondern das sind eben Leistungen der Natur, ganz unabhängig von menschlichen Anstrengungen oder Willensäußerungen.
Nun gibt es ja im Eigentumsrecht aber immer ein Subjekt des Eigentums und ein Objekt des Eigentums. Ohne Subjekt und Objekt des Eigentums gäbe es den Eigentumsbegriff gar nicht. Was ist in diesem Fall jetzt das Subjekt und was ist das Objekt? Ist das Subjekt die Natur, die etwas leistet? Und das Objekt wäre dann was?
Also ein Fluss zum Beispiel. Da würden wir sagen, das ist ein Ökosystem und wäre in dem Sinne eine Rechtsträgerin. Dem Fluss gehören dann seine Güter. Und die Güter sind dann eben zum Beispiel das Wasser, Fische, Pflanzen, Sand am Ufer. Also alles, was zu diesem Ökosystem gehört. Und ganz wichtig ist eben zu sagen, Menschen haben zwar ein Recht, auch diese Güter zu nutzen, das Wasser des Flusses, die Fische des Flusses, aber es gehört nicht ihnen allein, sondern auch dem Fluss gehören diese Fische und das Wasser.
Also der Fluss wäre dann das Subjekt, weil er die Leistung erbringt und der Sand, die Ressource, wäre das Objekt?
Ganz genau, ja.
Und nur an diesem Objekt, an den Ressourcen, kann die Natur dann Rechte haben oder kann sie auch an ihren Leistungen Rechte erwerben?
Zum Beispiel die Strömung ist ja auch eine Leistung. Stehendes Wasser verfault, es muss immer in Bewegung sein und ist in dem Sinne, nicht Menschen treiben das Wasser an, sondern es ist die Natur, ein Fluss zum Beispiel. Deswegen gehören auch diese Leistungen, die man nicht sieht, Strömung, gehören zur Natur, die von Menschen natürlich genutzt werden, zum Beispiel durch Gewinnung von Elektrizität.
Und warum sagen Sie, können nun nur Ökosysteme, also ein Fluss zum Beispiel oder ein Wald oder eine bestimmte Landschaft, die Kohlevorkommen hervorgebracht hat oder ein Boden, der Wasser speichert und reinigt oder Mineralwasser, da ist es ja sogar schon im Namen enthalten, was das Gestein vollbracht hat. Warum kann nur ein Ökosystem Rechte erwerben und nicht die Natur als Ganzes?
Das ist durchaus auch möglich. In Ecuador zum Beispiel ist die Natur insgesamt Rechtsträgerin. Und zwar genau aus diesem Gedanke der Wertschöpfung, nämlich aus Gründen der Fruchtbarkeit. Die Fruchtbarkeit der Natur insgesamt ist eine Grundlage für die Existenz von Menschen. Ein anderes Modell der bestehenden Rechte der Natur ist das neuseeländische, in dem nämlich gesagt wird, nicht die Natur an sich hat Rechte, sondern die Natur verdient die gleichen Rechte wie die Menschen. Der Fluss Whanganui River hat die gleichen Rechte wie seine Anwohnerinnen, unter anderem eben auch Eigentumsrechte.
Ja, weil er diese Naturleistungen erbringt. Aber was macht man jetzt mit so einem Naturraum wie dem Wattenmeer zum Beispiel, wo erstmal nichts produziert wird oder vor allem auch nichts produziert werden sollte aus Sicht des Naturschutzes, was dem Menschen dient oder ein Bannwald, wo kein Holz geschlagen wird, der erbringt keine Naturleistung, die in eine Ressource für Menschen überführt wird, könnte nach Ihrer Logik dementsprechend aber ja auch keine Rechte haben.
Doch, also weil wir nicht nur von einem ökonomischen Nutzen sprechen, Das heißt nicht nur, dass die Natur ein wertvolles Ökosystem ist, weil Menschen sie nutzen, sondern weil ein Ökosystem auch eine Herberge sein kann für andere Tiere, die für uns wichtig sind. Also wenn es keine Fische in der Nordsee gäbe, würde das gesamte Ökosystem Nordsee kippen. Also es geht auch um die Stabilisierung der verschiedenen Ökosysteme untereinander. Beispiel Wald. Also die Frage nach dem Nachhaltigkeitsschutz ist ja nur dann relevant, wenn wir eine Ressource nutzen und dadurch eben möglicherweise gefährden könnten in ihrem Erhalt.
Wie wir Natur nutzen, das führt zu der Idee des Sacheigentums. Sie haben es anfangs schon genannt. Dahinter steht die Vorstellung, dass Menschen Eigentum besitzen, zum Beispiel an Natur, Land oder an Wald, und diese Naturgüter wie ein Sacheigentum benutzen können. Ähnlich wie sie ein Haus nutzen, das ihnen gehört, oder einen Computer. Ihre Argumentation ist, dass man Natur nicht wie ein Sacheigentum benutzen darf, wenn man die Ökologiekrisen stoppen möchte, sondern wie ein Gütereigentum. Was macht den Unterschied?
Also wir sprechen zum Beispiel im deutschen Recht gar nicht vom Eigentumsrecht, sondern vom Sachenrecht. Die Vorstellung ist, dass wir ein Anspruchsrecht über eine Sache ausüben. Stellt sich mir die Frage immer, was ist eigentlich eine Sache? Möbel, Kleidung zum Beispiel. Da würde ich sagen, das sind Gebrauchsgüter. Das ist was ganz anderes, ein anderes Gut als Naturgüter. Die Ökosystemdienstleistung, das ist das, was Naturgüter von Gebrauchsgütern, Kleidung, Computer, Bücher unterscheidet. Das sind verschiedene Arten von Gütern und unser Eigentumsrecht täuscht darüber hinweg. Es wird gewissermaßen genau das abstrahiert, was Naturgüter auszeichnet, ihre Wertschöpfung. Dadurch unterscheiden sie sich zum Beispiel von Gebrauchsgütern, die wir herstellen und nutzen. Naturgüter nutzen wir zwar auch, aber wir haben sie eben nicht selber hergestellt. Und das wird durch das Eigentumsrecht, wie wir es haben, unsichtbar gemacht. Und man muss sich auch immer vor Augen halten, unser Eigentumsrecht ist über 200 Jahre alt. Wir leben im Anthropozän unter ganz anderen Bedingungen. Und es geht gar nicht darum, Eigentumsrechte abzuschaffen oder völlig neu zu erfinden, sondern in ihrer eigenen Logik dafür zu sorgen, dass das Eigentumsrecht sich weiterentwickelt und wir eben ein für das Anthropozän zeitgerechtes Eigentumsrecht haben.
Jetzt kommt der nächste Punkt. Sie sagen, Eigentum an Natur enthält eine Pflicht zur Nachhaltigkeit. Denkt man, ja, schön wär's, dann hätte sich vieles anders gestaltet im Umgang mit der Natur. Warum enthält ein Eigentum der Natur diese Pflicht zur Nachhaltigkeit?
Unsere bestehenden Eigentumsrechte besagen, dass der Eigentümer frei mit seinem Eigentum verfügen kann. Und das heißt, dass eben er auch mit Eigentum an Natur eigentlich erstmal nach Belieben, wie es im deutschen Recht heißt, verfahren darf. Es sei denn, es wird dann eben nachträglich nochmal eingeschränkt durch Schutzrechte. Wenn wir sagen, die Natur hat selbst Eigentum an ihren Gütern, dann heißt es ja, dass wenn Menschen jetzt Naturgüter nutzen, ein Fluss zum Beispiel oder ein Wald, dass sie immer auf fremdes Eigentum nutzen. Und fremdes Eigentum verpflichtet immer zu einer sorgfältigen Nutzung. Denken Sie daran, wenn Sie in eine öffentliche Bibliothek gehen und sich ein Buch ausleihen, dann dürfen Sie dieses Buch nutzen. Aber Sie müssen es sorgfältig nutzen, weil es nicht Ihnen gehört. Was Sie mit Ihrem eigenen Buch machen, das ist wirklich Ihnen anheimgestellt. Aber ein Bibliotheksbuch eben nicht, weil es nicht Ihnen gehört, sondern der Gemeinschaft gehört. Es ist eine öffentliche Bibliothek. Und genauso sollte es mit Naturgütern auch sein. Wenn Menschen Naturgüter nutzen, nutzen sie immer auch fremdes Eigentum, mit dem sie eben nicht machen können, was sie wollen, weil es nicht ihnen gehört. Und sie müssen dieses fremde Eigentum eben sorgfältig, und das heißt in Bezug auf Natur, nachhaltig nutzen.
Also die Nachhaltigkeitspflicht ist im Naturrecht nur deshalb enthalten, weil es sich um fremdes Eigentum handelt.
Genau, deswegen ist der Gedanke wichtig, dass wir nicht nur allgemein von Rechten der Natur sprechen, sondern insbesondere von Eigentumsrechten sprechen, weil erstens die Nutzung von fremdem Eigentum immer dazu verpflichtet, dieses fremde Eigentum, weil es nicht einem selbst gehört, sorgfältig bzw. nachhaltig zu nutzen. Und zum anderen ist eben auch geklärt, worum es eigentlich bei diesen Rechten der Natur geht, um den Erhalt. Denken Sie an das Bibliotheksbuch. Der eigentliche Inhalt eines Eigentumsrechts hier ist der Erhalt einer Sache. Also deswegen, das Bibliotheksbuch muss erhalten bleiben, wenn Sie es nutzen. Und genauso sollte eben auch ein Ökosystem erhalten bleiben, wenn Sie es nutzen.
Und wenn man als Mensch dann eingreift, also sozusagen dieses fremde Eigentum nicht gebraucht, sondern missbraucht, ist dann das so was wie Diebstahl, Piraterie, Hausfriedensbruch?
Ja, man könnte sagen, wenn jemand durch das Einleiten von giftigen Gewässern einen Fluss zerstört, dann hat hier eigentlich fremdes Eigentum zerstört. Und wir wissen, Eigentumsrecht ist ein sehr starkes Recht und deswegen sollte das eben auch stark geahndet werden.
Das Ganze bringen Sie auf den Begriff nachhaltiges Eigentum und damit auch zum Ausdruck, dass Eigentum an Naturgütern eine Verpflichtung zu ihrer nachhaltigen Nutzung zwangsläufig mit einschließt. Ich wüsste noch gerne, wie das dann konkret aussieht. Also bei nachwachsenden oder erneuerbaren Rohstoffen wie Holz oder Bambus kann man sich das sofort vorstellen. Gibt es auch viele Traditionen, wie man einen Wald nachhaltig nutzt. Auch in der Landwirtschaft weiß man natürlich, was geschehen müsste. Aber wie ist das bei nicht erneuerbaren Rohstoffen? Sagen wir seltene Erden, die gerade so gefragt sind, weil man sie unbedingt braucht für die Herstellung von Smartphones oder Lithium, dass man für Batterien von E-Autos braucht. Wie sieht denn da eine nachhaltige Nutzung aus? Dieser riesige Lithiumsee in Bolivien, der ist doch einfach irgendwann weg.
Das ist ein sehr guter Punkt. Also die Unterscheidung zwischen nachwachsenden und nicht nachwachsenden, nicht erneuerbaren Ressourcen ist sehr wichtig. Da gibt es zwei Klassen eigentlich. Einmal das nicht vermehrbare Naturgut, Boden zum Beispiel, lässt sich nicht vermehren. Er regeneriert sich in einer gewissen Weise, aber es lässt sich nicht vermehren. Und da wäre die Sachlage, dass man sagt, okay, eine Stadt muss eben wachsen. Mit der Folge, dass man neuen Boden versiegeln müsste. Und es müsste in dem Sinne eben eine Kompensation geben, eine Entschädigung derart, dass woanders entsprechende Flächen entsiegelt werden. Und da gibt es unglaublich viel Potenzial. Es gibt Studien, die sagen, dass ungefähr ein Drittel der Metropolen unnötigerweise versiegelt ist. Also man könnte erstmal riesige Flächen entsiegeln als Kompensation. Und mit dieser Kompensation ist ja ein Gedanke gemeint, den wir auch in unseren Eigentumsvorstellungen für selbstverständlich erachten. Es ist der Punkt der Enteignung und der Entschädigung. Durch die Versiegelung von Flächen würde die Natur gewissermaßen enteignen und müsste dann entschädigt werden durch Entsiegelung entsprechender Flächen. Und das müsste eben auch alles gerichtlich abgesichert sein. Aber dann gibt es eben die andere Klasse von nicht erneuerbaren Ressourcen, die Sie schon angesprochen haben. Wir verbrauchen dann seltene Erden und die sind dann verbraucht, die sind dann erstmal weg. Und da gibt es wiederum dann zwei Nachhaltigkeitspflichten. Die eine ist Kreislaufwirtschaft. Man müsste eben dann auch Technologien, mit denen diese seltenen Erden dann verarbeitet worden sind, möglichst recyceln, wiederverwenden können, um diese Ressourcen, diese natürlichen Ressourcen, die seltenen Erden, wieder zu nutzen, zu erhalten. Das andere ist zu sagen, diese Nachhaltigkeitspflicht gegenüber der Natur verpflichtet uns, von Technologien loszukommen, die die Natur verbraucht. Wir wären gewissermaßen verpflichtet, Alternativen zu entwickeln und auch umzusetzen. Das kostet Geld. Das kostet sehr viel Geld. Die Frage ist, woher kommt das Geld her? Und da ist der Gedanke, stellen Sie sich wiederum die Bibliothek vor, öffentliche Bibliothek, in der Sie sich ein Buch leihen. Es darf eine gewisse Gebühr erwartet werden dafür, dass Sie ein Buch aus der öffentlichen Bibliothek leihen. Und diese Gebühr ist dafür da, diese Institution, die Bibliothek, zu erhalten. Und genauso sollte das mit der Natur auch sein. Wer die Natur nutzt und dadurch auch Gewinne erzeugt, der müsste eigentlich dafür eine Gebühr bezahlen. Und diese Gebühr ist zweckgebunden dafür, dass man eben solche alternativen Technologien entwickelt und anwendet.
Also wer die Natur nutzt, muss eine Gebühr bezahlen, weil die Naturleistung natürlich einen Preis hat, wie der Lohn der Arbeit. Aber wie ist das, wenn man Natur schädigt, indem man sie verbraucht, zum Beispiel beim Lithium, wenn der See einfach weg ist? Wer muss entschädigen? Die Produzenten von Lithium oder die Leute, die es nutzen, also die Konsumenten, ähnlich wie bei fossilen Energieträgern, sagen wir Erdöl, wer es nutzt, schädigt die Natur, muss Entschädigung bezahlen, auch als Konsument, als sagen wir Autofahrer?
Also enteignet wurde die Natur, weil sie eben Eigentümerin ist. Im Grunde müssten diese Entschädigungen dann an die Natur fließen. Das macht erstmal keinen Sinn, es sei denn, es gibt Stellvertreter. Es müsste gewissermaßen einen Fonds geben, in den diese Entschädigungen fließen. Und wie gesagt, das sind eben keine Steuern, sondern es sind eben Gebühren, die zweckgebunden sind. Also wenn wir Lithium verbrauchen, oder wenn ein Unternehmen Lithium verbraucht, muss das Unternehmen eben auch den entsprechenden Preis dafür zahlen. Und diese Gelder fließen dann in einen solchen Fonds, dessen Gelder dann genutzt werden, um alternativen Technologien zu entwickeln, die von dem Lithiumverbrauch wegkommen.
Da braucht die Natur sowas wie eine Treuhänderin.
Genau, das sind die Rechtsvertreterinnen. Das ist ein Gedanke, den wir aber vielerlei kennen schon einfach. Also schon bei den üblichen Schutzrechten, die wir haben. Es gibt ja Tierschutzrechte, aber auch ein Huhn kann nicht vor Gericht gehen. Und deswegen muss dieses Huhn auch vor Gericht vertreten werden. Dann bedarf es eben Stellvertreter. Sie hatten vorhin schon einige konkrete Fälle genannt. 2022, vor 4 Jahren in Spanien, die Salzwasserlagune Mar Menor in der Nähe von Murcia. Die ist zweimal gekippt, ist völlig tot gewesen, jegliches Leben ist erloschen in dieser Lagune, weil die Düngemittel der Landwirtschaft in diese Lagune flossen, Algenwuchs dann befördert hatten und Fische, Krebstiere, Vögel alle gestorben sind. Die Anwohnerinnen haben dafür gekämpft, dass diese wunderbare Lagune erhalten bleibt und dass dieser Lagune eigene Rechte verliehen werden müssen. Also hier beginnt schon die Stellvertretung, dass Anwohnerinnen, die Zivilgesellschaft aufsteht und sagt, wir wollen einen wirksamen Schutz eines bestimmten Ökosystems. Der Druck ist durchgedrungen. Das spanische Parlament hat dann eben 2022 beschlossen, dass diese Lagune eigene Rechte bekommt. Also es ist einfach eine parlamentarische Entscheidung gewesen, damit rechtsgültig. Das wurde dann nochmal vor dem obersten Gerichtshof in Spanien sogar bestätigt, dass das alles seine Ordnung hat. Seitdem hat die Salzwasserlagune eigene Rechte. Und siehe da, der Naturschutz ist wesentlich wirksamer. Und die Lagune lebt. Aber Sie sehen, diese stellvertretende Rechtswahrnehmung erfolgt auf unterschiedlichen Ebenen. Es ist einmal die Zivilgesellschaft, die Anwohnerinnen einer Lagune oder eines Flusses zum Beispiel. Dann aber das Parlament, es muss eben ein Gesetzgeber nehmen, der eben dann diese Rechte auch verleiht. Und drittens Gerichte, dass dann auch geklagt werden kann und die Natur Stellvertreter vor Gericht hat.
Beim Gesetzgeber braucht es Mehrheiten in einem Parlament, im Bundestag zum Beispiel. Sehen Sie da Chancen, dass solche Naturrechte installiert werden oder vielleicht ein Grundrecht auf Naturrechte analog zu den Menschenrechten, was dann weit über das hinausgeht, was Artikel 20a mit dem Nachhaltigkeitsgebot meint?
Ja, also ich bin da jetzt nicht überschäumend optimistisch, aber doch zuversichtlich. Wir müssen uns auch immer fragen, was sind die Alternativen? Dass wir einfach so weitermachen, das ist uns allen klar, dass wir damit unseren Planeten ruinieren. Wir brauchen Alternativen. Wir brauchen alternative Naturverhältnisse, mit denen sich Gesellschaften eben auch organisieren lassen. Und das sind meistens Rechtsverhältnisse. Wir brauchen also neue Rechtsverhältnisse. Der Punkt ist, dass die Rechte der Natur, die ja nicht nur eine luftige Idee von irgendeinem Professor sind, sondern es sind weltweite Rechtspraktiken, dass wir in Deutschland verstehen, dass die Rechte der Natur keine Traumtänzerei sein müssen. Es gibt Länder, in denen das sehr gut funktioniert und von denen können wir lernen. Zumal auch in Frankreich zum Beispiel es sehr viele Initiativen gibt, die eigene Rechte der Natur implementieren wollen und was in Spanien in einem Mitgliedstaat der EU möglich ist, ist grundsätzlich in anderen Mitgliedstaaten eben auch möglich. Warum nutzen wir nicht das in Spanien bereits geltende Recht, am Ökosystem eigene Rechte zu verleihen, um auch in Deutschland Ökosysteme zu schützen? Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass man erst einmal die Rechte der Natur als eine funktionierende Rechtspraxis bekannter macht und das andere ist zu zeigen, dass man nichts verliert.
Es gäbe noch einen weiteren institutionellen Weg, Rechte der Natur in der Rechtspraxis zu verankern. Das wäre die Rechtsprechung oder das sogenannte Richterrecht, wie im April 2021, also das höchste deutsche Gericht, das Bundesverfassungsgericht, den Klimaschutz als Staatsziel vorgeschrieben hat, was der Gesetzgeber umsetzen sollte. Wenn aber beide jetzt nicht tätig werden, Gesetzgeber, Parlament und Rechtsprechung, Richterrecht, wenn die solche Rechte der Natur nicht implementieren, damit sie auch umgesetzt werden können, dann kommt die Zivilgesellschaft ins Spiel, die Sie jetzt am spanischen Beispiel genannt haben. Da gibt es aber auch in Deutschland ein gutes Beispiel, nämlich die Proteste im Hambacher Forst. Also das letzte kleine Stück Wald des sogenannten Bürgewalds zwischen Köln und Aachen. 10.000 Jahre alter Wald, man könnte auch sagen ein Urwald, der schon zu einem großen Teil abgeholzt war, um dort Braunkohle zu fördern. Jetzt ging es um das letzte Stück, den Hambacher Forst. Da haben sich AktivistInnen in Baumhäusern eingenistet, mehr oder weniger, um zu verhindern, dass dieser Wald abgeholzt wird. Würden Sie sagen, das ist jetzt ein legitimes Mittel, um Rechte der Natur durchzusetzen? Oder sind das vielleicht sogar die Leute gewesen, die eigentlich die Rechte der Natur geltend machen wollten?
Also von den über 200 Fällen, die es weltweit gibt an geltenden Rechten der Natur in Spanien, in Ecuador, in Neuseeland, ist kein einziges Recht der Natur verliehen worden ohne zivilgesellschaftlichen Druck. Also Gerichte und Regierungen und Parlamenten werden nicht von sich aus initiativ, um der Natur Rechte zu verleihen. Es bedarf immer des zivilgesellschaftlichen Druckes. Und der Hambacher Forst ist deshalb ein gutes Beispiel, wenn man an diesem Beispiel verdeutlichen kann, wie sich recht betrachtet die Verhältnisse eigentlich verhalten. Es war ja so gewesen, dass Klimaaktivistinnen den Wald besetzt hatten, weil sie schon antizipiert hatten, dass das Unternehmen an die darunter liegende Braunkohle möchte und deshalb den Forst abholzen wird. Und das Energieunternehmen hat sich, und das ist wichtig, auf seine Eigentumsrechte berufen. Die haben gesagt, das ist unser Land. Wir bestimmen, wer auf unserem Land sich aufhalten darf und wer nicht, und haben deshalb eben für die Räumung gesorgt, der Klimaaktivistin vor Gericht. Und sie haben gesagt, das ist unser Wald, wir sind die Eigentümer dieses Walds und wir dürfen mit diesem Wald machen, was wir wollen. Wir dürfen ihn auch abholzen. Ganz wichtig, ne? Der Eindruck war gewesen, dass das Energieunternehmen die Eigentumsrechte geltend macht und schützen will und dass die Klimaaktivistinnen eigentlich Eigentumsrechte verletzt haben. Aber wenn man jetzt vom Standpunkt der Rechte der Natur betrachtet, also wenn der Hambacher Forst, so wie die Salzwasserlagune Maminor oder der Whanganui River in Neuseeland, eigene Rechte hätte, dann zeigt sich, dass sich die Verhältnisse genau umgekehrt verhalten. Die Klimaaktivisten nehmen nämlich stellvertretend Eigentumsrechte wahr, und zwar die Eigentumsrechte der Natur. Und das Unternehmen, das diesen Wald abforsten will, verletzt eigentlich Eigentumsrechte. Also man kann durch diese kleine Veränderung eigentlich einen Gamechanger einführen.
Heißt das auch, der Konzern RWE hätte seine Eigentumsrechte an dem Land verwirkt, weil er Eigentumsrechte der Natur verletzt hat?
Naja, er wäre ja nicht alleiniger Eigentümer an einem Wald oder an den darunterliegenden Ressourcen, sondern es wäre immer auch fremdes Eigentum, was der Konzern nutzen würde und hätte dadurch eben auch Pflichten, zum Beispiel den Wald zu erhalten. Das wäre zum Beispiel eine Frage, muss dieser Rest des Waldes wirklich abgeholzt werden? Gibt es keinen anderen Weg, keine andere Alternative? Es müsste vor Gericht geklagt werden. Und in dem Fall hat sich ja gezeigt, natürlich gab es einen anderen Weg. Es war gar nicht erforderlich, sondern es war einfach aus unternehmerischen Gewinninteressen der Fall.
Nun haben wir bisher immer nur über Rechte gesprochen, wenn es um Eigentum geht. Nun gibt es noch Artikel 14 Grundgesetz, Eigentum verpflichtet. Mit jedem Eigentum sind Pflichten verbunden. Das würde ja dann auch für Eigentumsrechte der Natur gelten. Welche Eigentumspflichten könnte denn die Natur haben, wenn nicht solche, die im Interessenkonflikt gegenüber menschlichen Rechtssubjekten, Unternehmen wie RWE oder Einzelpersonen, einzelnen Waldbesitzern zum Beispiel stehen? Und wie könnte die Natur dann Pflichten nachkommen gegenüber Menschen?
So wie die Rechte stellvertretend wahrgenommen werden könnten, könnten eben auch Pflichten der Natur wahrgenommen werden, stellvertretend. Und zwar besitzt die Natur die Pflicht, die Eigentumsansprüche anderer anzuerkennen und zu achten. Also wenn jemand an Naturgütern Eigentümer ist, ob ein Unternehmen oder eine Privatperson, jemand am Flussufer, dann ist die Natur durch ihre Stellvertreter eben auch verpflichtet, diese Eigentumsrechte von Anwohnerinnen oder Unternehmen zu achten. Deswegen dürfen Unternehmen und Anwohnerinnen auch diese Ressourcen nutzen. Sie dürfen es, aber immer nur unter der Bedingung der Nachhaltigkeit, zu der diese Nutzer verpflichtet sind, weil sie auch fremdes Eigentum verwenden, das der Natur gehört und nicht ihnen.
Das ist doch eigentlich eine Rechtsgemeinschaft.
Genau, das ist dann eine Rechtsgemeinschaft zwischen Mensch und Natur. Es ist eine Gemeinschaft, ein Verhältnis von Gleichberechtigten, Natur und Mensch, die nicht jetzt ursprünglich gegeben ist durch einen Schöpfungsgott, sondern das ist eine Rechtsgemeinschaft, die Menschen machen. Indem der Natur eigene Rechte verliehen werden, wird die Natur eben auch als gleichberechtigtes Mitglied einer Gemeinschaft gemacht, die Natur und Menschen gemeinsam teilen. Ganz wichtiger Gedanke, dass mit den Rechten der Natur eben auch ein alternatives, nicht extraktives Naturverhältnis gedacht wird, das irgendwie eine Einheit zwischen Natur und Mensch herstellt. Und das Interessante ist, dass wir dieses alternative Naturverhältnis aus unseren bestehenden Rechten eigentlich herleiten können. Wir müssen nicht unsere Gesellschaften zu ganz anderen Gesellschaften erst formen, um ein anderes Naturverhältnis zu gewinnen, sondern wir können aus unseren bestehenden Eigentumsrechten dieses alternative Naturverhältnis herleiten.
Und idealerweise geht es harmonisch zu, aber so verläuft es ja selten, wenn es Konflikte um Natur gibt oder eigentlich fast nie. Alle Umweltkonflikte werden in der Regel als Eigentumskonflikte ausgetragen. Also siehe Hambacher Forst in Deutschland und alle indigenen Bevölkerungen, die Naturrechte erstritten haben, haben das zum Teil mit Aufständen, Protesten immer im Konflikt um Eigentum realisieren können. Wird es in Deutschland ohne Konflikte gehen können?
Das glaube ich nicht. Also Konflikte sind einfach ein Antreiber für Entwicklung, für Fortschritte. Es wird sozialen Druck geben müssen, aber da bin ich sehr zuversichtlich, dass gerade das Recht in der Lage ist, solche Konflikte eben auch gewaltfrei zu schlichten. Aber ohne Konflikte, ohne dass wir uns streiten, geht es nicht. Und das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also Streitereien haben manchmal auch etwas Erklärendes.
Wie man mit Rechten der Natur, vor allem mit nachhaltigen Eigentumsrechten der Natur, den Ökologiekrisen entgegentreten kann, damit Natur auch anders denken. Dazu war das Thilo Wesche, Professor für praktische Philosophie an der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg. Die Rechte der Natur vom nachhaltigen Eigentum heißt Ihr Buch zum Thema. Haben Sie vielen Dank für das schöne Gespräch, Herr Wesche.
Vielen Dank für die Fragen.
Mein Name ist Dietrich Brandts.